Nur zwei Gäste zu später Stunde, Gregor Gysi und Nicolas Blome, jetzt bei uns. Einen schönen guten Abend, freue mich, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung und einem Austausch, auf den ich mich sehr freue, auf den ich sehr gespannt bin. Gregor Gysi trifft auf Nicolas Blome. Wir wollen nicht nur über das politische Beben sprechen, das wir alle gerade in Sachsen-Anhalt erlebt haben. Und über das Gregor Gysi sagt, es ist alles nicht mehr so einfach wie früher, in der guten alten Zeit, so klingt das. Aber der Blick nach Skandinavien hilft. Die Dänen, die Schweden, sie alle haben längst gelernt, damit umzugehen. Es ist kein Weltuntergang. Und über das Nicolas Blome sagt, wenn die CDU jetzt klug ist, dann stellt sie sich tot. Und das dürfte ihr in Sachsen-Anhalt leicht fallen, denn sie muss ja gar nicht mehr so tun, als ob. Das ist hart. Wir wollen aber auch sprechen über eine Debatte, die plötzlich mit Macht zurück ist. Die alte Ost-West-Debatte, wobei eines ist neu im Programm. Nach dem Jammer-Ossi gibt es in dieser Diskussion jetzt auch den Jammer-Wessi. Und einer sitzt hier. Herzlich willkommen.
Einer, der so genannt worden ist.
So genannt worden, genau. Von Sabine Rennefels.
Von Sabine Rennefels.
Ja, also.
Große Kollegin.
Schönen guten Abend, freue mich sehr. Und lass uns direkt rein, Herr Gysi. Drei Tage nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse?
Erstens müssen wir begreifen, dass wir eben eine rechtsextreme Partei hat, die auch wegen des Frusts über die etablierte Politik ständig zulegt. Und wenn wir die Entwicklung stoppen wollen, müssen wir die AfD inhaltlich widerlegen. Nicht nur beschimpfen, das reicht nicht aus, sondern inhaltlich widerlegen. Mhm. Und zum Zweiten müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass von außen durch Trump, von innen durch die AfD Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bekämpft werden. Wenn wir das retten wollen, müssen wir alles drei attraktiver machen. Und diejenigen, die das retten wollen, müssen in der Lage sein, sich zu organisieren. Sind sie aber zurzeit nicht. Mhm. Das ist die große Schwäche.
Steile These vielleicht, Nicolas Blome. Ist es in gewisser Weise auch, könnte jetzt Ärger geben, aber belebend für die Demokratie, wenn man sich mal die Wahlbeteiligung anschaut?
Ja, eindeutig. Also was immer man von der AfD hält, finde ich, muss man trotzdem sagen, ein AfD-Wähler ist besser als ein Nichtwähler. Und dass die AfD offenkundig, übrigens andere Parteien auch, aber die AfD ganz besonders, im Nichtwählerbereich mobilisiert hat, in einer Form, wie es ganz lange nicht geschehen ist. Hat sie in anderen Wahlen auch schon, aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich der Höhepunkt, die Wahlbeteiligung um 20 Punkte aufzuholen, um Leute an die Urne zu holen, die mit diesem Betrieb namens Politik, namens Landespolitik eigentlich nichts mehr zu tun hatten. Das ist eine Leistung für sich. Jetzt können wir lange darüber reden, dass wir die AfD alle irgendwie nicht so toll finden, wegen ihres Programmes. Aber das ist eine Leistung.
Mhm. Sven Schulze, der gescheiterte CDU-Kandidat, sagte ja, manche sagen, das wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, es ist Demokratie. Stößt sozusagen ins selbe Horn, wenn man so will.
Beides stimmt. Mhm. Natürlich ist es Ausdruck der Demokratie und trotzdem ist es ein schwarzer Tag. Aber ich hoffe, ein Tag, der uns allen klar macht, was unsere künftigen Aufgaben sind, dass wir klüger werden. Also ich nenne mal ein Beispiel. Die erreichen ja all die Leute, die frustriert sind über die etablierte Politik. Und das reicht leider auch bis zu uns, also von der CSU bis zur Linken. Und da gibt es den Fehler, dass die Politik nicht ehrlich sind. So dass das immer wieder bestätigt wird.
Ich nenne nicht ehrlich,
ein Beispiel.
Ja, genau.
Also Merz im Wahlkampf sagt, nein, Neuverschuldung wird es nicht geben, er stärkt ja die Wirtschaft.
Wie weit wollen wir das noch treiben mit den Schulden, so, Herr Scholz?
Ja, klar.
Das war der Satz.
Dann sagt er, also an der Schuldenbremse wird nicht ein Millimeter gerührt. Zwei Tage danach macht er das Gegenteil. Erstens glaube ich, wenn er ehrlich gewesen wäre im Wahlkampf, das hätte ihm gar keine Stimmen gekostet. Er hätte es nur erklären müssen. Hat er aber nicht. So, und was sagen die Leute danach? Und das wirkt dann auch gegen uns, obwohl wir es in diesem Fall ja mal nicht waren. Das ist interessant. Die sagen, siehst du, wir sind wieder belogen worden. Und da die AfD sich aufbaut als die Kraft von unten gegen die da oben, bekommt sie dann eine Anziehungskraft. Ich weiß nicht, ob die Ärmeren, die AfD wählen, zum Beispiel wissen, dass sie gegen jede Erhöhung der Grundsicherung, gegen jede Erhöhung des Mindestlohns, überhaupt gegen die Erhöhung der Sozialleistungen sind. Diejenigen, die denken, es ist eine Friedenspartei, nehmen es nehmen nicht zur Kenntnis, dass sie jedem Rüstungsbeschluss zustimmt, jedem internationalen Einsatz der Bundeswehr, egal wie wir dazu stehen. Aber die zeichnet von sich ein Bild, das nicht stimmt. Und ich glaube, die Leute sind zu wenig über das informiert, was die AfD will. Und wenn ich eine kleine Kritik an den Journalisten und Journalisten üben kann, die AfD wird meistens nach Flüchtlingen und nach Globalisierung und EU gefragt. Und da macht sie Punkte. Aber ihr Sozialprogramm, ihr Steuerprogramm, die wollen auch die Erbschaftssteuer
abschaffen.
Danach werden sie zu wenig gefragt. Wissen Sie? Und dadurch ist das nicht verbreitet.
Also ich habe auch schon auch gescheiterte oder havarierte Versuche eines Gespräches mit zum Beispiel Frau Weidel über das Arbeitslosengeld, das sie radikal beschränken wollen im Zugang. Oder aber die Frage, warum Ausländer kein Bürgergeld mehr bekommen sollen, und zwar einfach, weil sie Ausländer sind. Darüber haben wir gefragt und darüber haben wir Geschichten gemacht. Es ist nur nicht ganz leicht, wie Sie auch wissen, mit Frau Weidel in ein Gespräch zu kommen, das den Namen verdient. So ist das eben. Das ist wahr. Ich finde aber bei dem Wahlergebnis...
Aber die Frage ist, warum ist sie dann trotzdem erfolgreich damit? Das ist eine der beliebtesten Politikerinnen dieses Landes. Geht es darum, ein Gefühl zu bewirtschaften?
Ja, eindeutig. Es geht darum, dafür ein Gefühl zu bewirtschaften. Ich sage noch ein Beispiel, ein bisschen Schleichwerbung. Wir haben eine Runde gemacht mit NTV und einem Radio vor der Wahl. Allen Spitzenkandidaten, und dann haben wir auch Hörerfragen eingespielt, darunter eine Frau, die so einfach sagte, einfach eingespielt, die war nicht im Raum. Das sei doch irgendwie ungerecht, dass 45 Jahre lang jemand gearbeitet habe, dann eine Rente bekomme und die sei in Wahrheit gar nicht höher als jemand, der in Wahrheit nicht gearbeitet habe oder fast nicht gearbeitet habe und spielte wahrscheinlich auf Ausländer an, hat sie aber nicht gesagt. Ganz ruhig im Ton. Und dann haben wir die Frage in die Runde gegeben und Herr Siegmund stieg natürlich völlig ein. Genau so eine Ungerechtigkeit. Und da sehen Sie mal, und deshalb werden wir gewählt. Und dann haben wir ihm halt die Zahlen vorgelesen. Wer 45 Jahre lang arbeitet, der kriegt eine ziemlich ordentliche Rente, wie ich finde. Auf alle Fälle weit mehr, ein Vielfaches von Grundsicherung, wenn man eben nicht gearbeitet hat oder nicht arbeiten konnte. Und dann sagte, egal, das Gefühl zählt doch. Und genau so ist es. Und in der Runde hat sich fast keiner getraut, der Frau, die nicht anwesend war, zu widersprechen und sagen, ey, das haben Sie falsch verstanden. Da hat diese Hörerin was falsch verstanden oder sie irrt sich. Das hat sich fast keiner getraut, bis auf den SPD-Kandidaten. Und Sven Schulze sagt auch, ja, man muss auch das Gefühl ernst nehmen. Ja, müssen wir das Gefühl ernst nehmen, wenn da irgendjemand das Gefühl hat, die Erde ist eine Scheibe? Offenkundig sind 44% der Leute bereit, so eine Partei zu wählen.
Wir müssen dann besser ausbilden, auch in den Schulen. Verstehen Sie, dass die Erde eben keine Scheibe ist.
Ja.
Und vor allen Dingen müssen wir auch viel mehr zur Demokratie über Demokratie unterrichten und über Diktatur und die Unterschiede. Ich finde, dass die PISA-Studie zeigt das ja, dass wir keine gute Schulbildung haben. Und das können wir uns nicht mehr leisten.
War ja auch eines der zentralen Themen in Sachsen-Anhalt. Ja. Sehr viele Schulabbrecher und so weiter. Aber die Frage an Sie, Herr Gysi, wie ist es denn zu erklären, dass die Linkspartei ziemlich schlecht abgeschnitten hat in Sachsen-Anhalt? Und mehr noch, dass signifikant viele Wähler der Linkspartei direkt rüber sind zur AfD?
Da hat die Union viel mehr verloren als wir. Aber wir haben auch wieder Wählerinnen und Wähler verloren an das BSW.
BSW und AfD.
Ja, aber AfD hat die CDU mehr verloren als wir. Aber
ja, die hatten auch mehr zu vergeben.
Wissen Sie, das ist immer bei Neuwahl, das fächert sich jetzt anders auf. Wir sind eben
mich interessiert sozusagen, das ist ja wirklich von ganz links nach ganz rechts. Und ja, das ist eine Entwicklung, die ist ja nicht neu. Die sehen wir ja nicht in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal.
Ja, aber das
die neue Partei der Arbeiter. Wenn Sie die sozialen Segnungen versprechen, müssen doch Ihnen die Arbeiter in Scharen zulaufen. Die einfachen Leute, die sagen, genau darum geht es um mich. Aber die glauben der AfD offensichtlich mehr. Warum?
Ja, weil Sie die Kraft scheinbar von unten sind gegen die da oben. Während wir inzwischen etablierter sind, wir waren eine Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin, wir haben den Ministerpräsidenten von Thüringen gestellt. Verstehen Sie, die Rolle billigen Sie uns nicht mehr zu.
Hat das auch was damit zu tun, dass Vertreter Ihrer Partei bis heute eigentlich, wenn ich mit denen hier spreche, in Abrede stellen, dass es überhaupt irgendein Problem mit Migration gibt oder dass man das kontrollieren sollte oder dass man irgendwie versuchen sollte, das in den Griff zu kriegen, zu regeln?
Pauschalisierungen sind nie gut, weil man dann gar nicht mehr differenziert. Aber Sie müssen sehen, die Partei hat sich verändert. Wir haben jetzt mehr Westmitglieder als Ostmitglieder. Wir haben viel mehr Junge als Alte. Das war ja vorher alles genau umgekehrt.
Viel linker als vorher.
Und
das schreckt die
Leute. Sagen wir mal, neue Kräfte. Junge sind immer radikaler als Ältere. Man wird ja dann so im Laufe der Zeit ein bisschen vernünftiger. Aber es gibt noch was anderes, was mir noch wichtiger ist.
Ja, aber
wir bedienen in erster Linie
bei den Arbeitern. Warum sind die Arbeiter
weggegangen? Lass ihn kurz einen Punkt machen, aber dann Ja. Die Arbeiter, bitte.
Wir kommen in den Städten viel besser an als auf dem Lande. Und ich sage seit Jahren, wir müssen auch Politik für die Dörfer machen, für die Landbevölkerung machen. Und da wiederum gewinnt ja die AfD unheimlich. Mhm. Deshalb ist sie in den Großstädten schlechter als auf dem Lande. Das müssen wir uns sagen. Was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft, da müssen wir uns eben darauf konzentrieren. Und wenn du viele Nebenthemen diskutierst, nicht nur die Migration, sondern auch die Geschlechterfrage und vieles andere, dann haben oft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Gefühl, dass ihre Probleme gar nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Und jetzt versucht meine Partei, und das ist auch richtig, das wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Bloß du kriegst das nicht von einem Sonntag zum nächsten repariert.
Ich glaube, die Linke, PDS oder wie sie eben im Laufe der Zeit dann gehießen haben mag, hat dieses Kümmererpartei-Image in Ostdeutschland verloren. Also wo die Leute ins Bürgerbüro der Partei kamen und sagten, ich verstehe meinen Rentenantrag nicht. Mhm. Kann mir mal einer beim Ausfüllen helfen? Heute gehen die Leute ins Bürgerbüro der AfD. Wie das passieren konnte, ist mir nicht klar. Denn es ist ja eine ungeheure Manpower, also eine Zahl von Mitgliedern, Ehrenamtlichen, wie auch immer, oder Angestellten, Parteimitgliedern, die das dann leisten, müssen sie ja haben. Das hat die AfD offenkundig, ohne dass wir, schlimm genug, auch wir Medien vielleicht, es richtig mitgekriegt haben, von unten geschafft. Also das Spiel wurde von unten gewonnen. Und sie können es auch nur, da bin ich Ihrer Meinung, von unten wieder zurückgewinnen, als meinetwegen die Linke oder die CDU oder wer auch immer. Mhm. Wenn Sie vor Ort gehen, wenn wir über die Länder, über das Land da fahren, jetzt im Vorfeld der Wahl, sah man immer, die AfD ist schon da und vielleicht noch ein anderer. Die AfD ist aber immer da. Die AfD ist immer auf dem Marktplatz und hatte immer einen Stand, derweil die anderen noch aufbauten.
Olaf Sundermeier sagte neulich, Kollege vom RBB, Dauerwahlkampf.
So. Er hat mich ja gefragt nach den Gründen. Das eine war der Fehler bei der Vereinigung mit der BSG, habe ich schon gesagt. Mhm. Und das zweite war, dass wir immer älter und älter wurden und die Mitglieder nicht mehr in der Lage waren, das zu leisten. Jetzt haben wir ganz viele Junge, die müssen wir aber erst dafür gewinnen, auch solche Arbeit zu leisten. Die interessieren sich ja noch nicht so sonderlich für die Rente. Aber ich sage Ihnen immer, es kommt der Tag, an dem sie sich auch dafür interessieren. Und da haben Sie völlig recht, das müssen wir wieder aufbauen. Und das wollen Sie ja auch. Also da gibt es ja jetzt so richtig Beschlüsse, wie man wieder zu einer Bürgerpartei wird, zu einer Kümmererpartei wird. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, das ist völlig klar.
Ihre Parteichefin hat neulich gesagt, wir müssen eine Anti-Establishment-Partei werden.
Ja, so kann man es auch ausdrücken. Das ist ja egal.
Was heißt das jetzt?
Was heißt das? Das würde die AfD von sich auch sagen.
Ja. Oh, eindeutig. Die definiert sich ausschließlich über dagegen AfD zu sein. Das ist ja jetzt der Fluch dieses Wahlergebnisses, dass sie es eben hauchfein nicht geschafft haben, eine absolute Mehrheit zu machen. Also sie müssen jetzt eigentlich Kompromisse machen, aber Kompromisse...
Es hat doch gar keinen Sinn, nur auf die Linke zu meckern. Ich muss jetzt mal sagen, FDP ist ganz raus. Linke, Grüne, SPD und CDU haben zu viert.
Die sitzen jetzt heute nicht hier.
Ja, das ist schon ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, wenn man an frühere Landtagswahlen denkt.
Ja.
Und eins täuscht ein bisschen. Wir haben ja bei den Zweitstimmen weniger als die Grünen und weniger als die SPD. Wir haben aber bei den Erststimmen viel mehr als die Grünen und die SPD. Da hat sich wirklich ausgewirkt, dieser Kampf ums Taktespielen. Ich mag ja das nicht, ehrlich gesagt. Aber ich habe die Flugblätter alle gesehen, wo sie gesagt haben, sonst haben die Rechtsextremen eine Mehrheit, wenn SPD und Grüne nicht reinkommen. Das hat uns Zweitstimmen gekostet.
Aber
bei den Erststimmen wurde deutlich, dass viele Grüne und SPD gewählt haben, die eigentlich uns wählen wollten. Trotzdem. Auch wenn ich das anders verteile, es bleibt dabei, dass die vier Parteien keine Mehrheit haben.
Richtig.
Und darüber müssen wir wirklich nachdenken.
So, es ist eine grundsätzliche Krise. Und da kommt jetzt Nikolaus Blome und sagt, um jetzt einmal den Blick nach vorne zu richten, die Verhältnisse sind so wie da hinten dargestellt. Ich glaube gar nicht, dass die AfD eine Regierung in Sachsen-Anhalt zustande kriegen wird. Warum nicht?
Naja, es ist so... Also sagen wir so, das ist, der Wähler hat da wirklich was sehr Kompliziertes hingelegt. Das kann man immerhin sagen. Der manche einer wird das jetzt mit Schadenfreude sagen. Jetzt soll mal aus dem Stand die AfD, die das noch nie probiert hat, mit einem der kompliziertesten Wahlergebnisse umgehen, die der Wähler jemals hier zusammengestimmt hat in Deutschland. Also sie brauchen noch Stimmen. Dass das BSW nur rausgeht, reicht nicht. Also sie brauchen aktiv Leute. Sie müssen aus den anderen Parteien jemanden rausbrechen. Aber sie wollen keine Minderheitsregierung haben. Dann müssten sie sich ja zum Parteiübertritt bewegen. Sie wollen keine wechselnden Mehrheiten haben. Und ist auch, also aus Ihrer Sicht der AfD richtig, weil das ist der wandelnde Kompromiss-Koalitionsausschuss, eine wechselnde Mehrheit. So, da müssen Sie jedes Mal neu verhandeln.
Genau, einmal nur ganz kurz in Klammer, weil es gerade so gut passt. Justus Bender war gestern hier, sehr geschätzter Kollege von der FAZ, der sagte, das und das zeigt sozusagen diese neue Welt, in der wir aufgewacht sind. Das, was wir aus der klassischen Politik kennen, Kompromiss, das Wesen von Politik ist in gewisser Weise Kompromiss. Das ist etwas, das wird in der AfD absolut nicht akzeptiert. Das zerreißt den Laden, weil es immer geht, alles oder nichts. Das ist die verhärtete Front.
Aus Sicht der AfD, weil sie eher eine Bewegung ist als eine Partei. Und zweitens, weil sie den Kompromiss immer als Wesen dieser Kartellparteien, des Systems diffamiert haben. Das haben sie auch ihren eigenen Leuten gesagt.
Genauso.
Alles oder nichts. Nun, alles oder nichts. Es ist eben nicht alles geworden. Es ist jetzt nichts. Das wird man eben sehen.
Okay, und das ist der Grund, warum Sie sagen, die kriegen da gar keine Regierung
zustande. Er muss es probieren. Das ist ja nun die Pflicht. Wenn jemand 44,3% gemacht hat, dann muss er gefälligst probieren, eine Regierung zusammenzubasteln. Und ich glaube, er wird auch noch möglicherweise durch Zufall oder indem er dann doch 3 Stimmen in einer geheimen Abstimmung kriegt, Ministerpräsident. Aber was dann?
Genau. Die eine, also die Wahl zum MP ist ja das eine.
Ich habe jetzt hier 5 Gesetze, wer stimmt mit?
Genau. Es gibt 2 Faktoren, die Sie nicht unterschätzen dürfen.
Sagen Sie?
Das eine ist, dass das BSW ja schon vorher erklärt haben, sie sind gegen die Brandmauer und die AfD soll regieren. Und dann haben sie gesagt, im 3. Wahlgang werden sie sich der Stimme enthalten. Wenn sie sich alle der Stimme enthalten, hat er keine Mehrheit.
Dann
ist es ein Patt.
Na gut, und da braucht er noch 2 von der CDU auch rausgehen, dann reicht es schon wieder. Ne? Also es müssen aber noch mehr rausgehen.
Wollte ich gerade sagen. Aber es können ja 2 vom BSW dann sagen, ich wähle eben mit Ja. Und dann ist er erstmal Ministerpräsident. Wir wissen auch nicht, wie die CDU entwickelt. Wenn Sepp Müller der Landesvorsitzende wird, der lehnt die Linke ganz entschieden ab und ist leicht offener gegenüber der AfD, wenn ich das mal formulieren darf. Aber er lehnt sie nicht so ab wie uns, glauben Sie es mir.
Ja, aber und es wenn ist dann im Deutschen Bundestag, Gysi, und nicht im Landtag.
Ja, das weiß ich ja. Aber er will ja Landesvorsitzender werden.
Ist richtig.
Und wenn dann 2 kippen aus der CDU-Fraktion, ist das auch gelaufen.
Aber was heißt
das Problem
kippen?
Ist, aber
was
es kommt kippen? Das Gegenbeispiel.
Laufen die dann aus über oder AfD? Was machen die?
Ja, möglicherweise.
Nur dann,
aber also Parteiwechsel. Weil das Argument von Blom ist ja richtig. Also die Wahl zum MP ist das eine, aber dann.
Ja, aber Sie sehen ja, eine Minderheitsregierung funktioniert auch, hat in Thüringen Bodo Ramelow bewiesen.
Ja, das hat Siegmund ja ausgeschlossen.
Ja, aber es gibt ja noch was anderes.
Nämlich?
Meine Erfahrung mit AfD-Fraktionen ist immer, dass da auch 2, 3 die verlassen. Zum Beispiel
Schwund ist immer.
Im Bundestag immer. Immer. Bei Landtagen vielleicht nicht so, aber im Bundestag immer. Das heißt, die Stabilität, die er sich wünscht, die kriegt er nicht hin. Aber ich glaube oder befürchte Überläufer oder Überläuferinnen. Und dann hat er erstmal eine Mehrheit. Und das darf man nicht unterschätzen.
Aber er hat die Mehrheit eben
wenn,
nicht.
Ja.
Nee, aber was kann er ohne
Mehrheit? Wenn er Überläufer hat, hat er eine Mehrheit.
Moment, was kann er ohne Mehrheit? Also er ist gewählt. Das, glaube ich, wird am Zweifel wahrscheinlich passieren. Mhm. Wahrscheinlicher, als dass er nicht gewählt wird. So, und was passiert dann? Dann kann er Dinge tun als Ministerpräsident per Federstrich oder als Exekutive, der er dann ja vorsteht. Kann viele Dinge, gerade im Bildungsbereich, kann man da machen, ohne dass man ein Gesetz braucht, das ja durch den Landtag muss. Er kann diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht aufkündigen. Dazu braucht er den Landtag. Aber eine ganze Menge kann er Sachen machen. Und dieses 100-Tage-Programm, das sie vorgelegt hatten, was sie machen möchten, das taktet schon in diese Richtung. Möglichst wenig Gesetzgebung, möglichst viel einfach durch Verwaltungsverordnung, Kulturkampf,
ja.
Aber auch in Richtung Migration können Sie, also Behandlung von Flüchtlingen, können Sie eine Menge über Verwaltungsakte machen und dafür die entsprechenden Leute einsetzen. Das ist ja nun das gute Recht einer Landesregierung. Mhm. Also über 100 Tage kommt er schon noch. Aber irgendwann muss er halt mal in den Landtag kommen und ein Gesetz bauen. Und dann muss er Kompromisse machen und das will er nicht.
So, und
aber ich muss 2 Dinge sagen. Also erstens, wenn Sie die Landesregierung stellen, haben Sie Zugang zu allen Daten, zu denen Sie bisher keinen Zugang hatten. Das muss man wissen. Das muss man im Kopf registrieren. Das Zweite ist, er wird alle Vereine, die gemeinnützig sind und die ihm nicht passen, die sich für Demokratie, gegen Rassismus und weiß ich was einsetzen, dem wird er die Mittel streichen. Das kann er einfach so machen.
Kulturkampf.
Er wird sozusagen versuchen, in der Bildungspolitik was zu verändern, und zwar auch einseitig, dass man sich entziehen kann einem Lehrer, der einem zu links ist und weiß ich was alles. Lauter solche Sachen. Leute, wir dürfen das nicht unter...
Denunziatorische Atmosphäre.
Ja, das ist keine Atmosphäre, das ist ein Pranger. Das ist ein offizielles Ding beim Bildungsministerium, wo sich jeder beschweren kann über seinen Lehrer, wenn der gesagt hat, oh, Neonazis finde ich nicht so toll. Das ist eine politische Äußerung. Dafür kann er dann an diesem Pranger schon hingestellt werden.
Und ist das Stichwort, ne?
Haben Verfassungsrechtler gesagt,
das ist die Atmosphäre an amerikanischen Universitäten.
Uns haben Verfassungsrechtler gesagt, so ein Eintrag in so einem Pranger löst ein Verfahren dann aus, so soll es zumindest kommen. Und so ein Verfahren bremst die Karriere, solange das Verfahren läuft. Das heißt, jeder Lehrer weiß, er spielt mit seiner Karriere, mit seinem Fortkommen, wenn er sich so einen Eintrag fängt.
Ja, ja. Sie dürfen eben nicht
unterschätzen. Das schüchtert ein. Das ist gut.
Richtig. Sie dürfen nicht unterschätzen. Wir müssen mal begreifen, was generell läuft. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu machen.
Freiheit, also Demokratie. Unter 3 Minuten. Okay, ja. Bitte.
Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat waren die wichtigsten Argumente des Westens gegen alle sozialistischen Länder.
Richtig.
Nun gibt es die sozialistischen Länder nicht mehr. Damit haben die Argumente an Gewicht verloren. Das ist der erste Punkt. Das Völkerrecht gilt nicht mehr, das früher verabredet war. Gilt nur noch das Recht des Stärkeren. Das nächste ist, dass Trump seine Erfahrung in der ersten Legislaturperiode gemacht hat. Er wurde belästigt durch die Gerichte und er wurde belästigt durch die Mehrheit der Demokraten im Kongress. In derselben Zeit ist der Partei- und Staatschef in China weder vom Parlament noch von den Gerichten belästigt worden. Und da China droht, Weltwirtschaftsmacht Nummer 1 zu werden, was die Eliten, die hinter Trump stehen, nicht wollen, wollen sie auch eine autoritäre Struktur, weil sie glauben, dann schneller und effizienter zu sein. Deshalb kämpft er so gegen den Kongress, gegen die Gerichte. Und deshalb unterstützt er in Deutschland die AfD, Le Pen in Frankreich. Und wenn wir, die wir Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat verteidigen und ausbauen wollen, um sie zu verteidigen, uns nicht organisieren können, werden wir das Ganze verlieren.
So.
Und das beschäftigt mich ungeheuer.
Beschäftigt Sie auch jemand, den Sie sehr gut kennen? Ich hatte in dieser Woche eine sehr denkwürdige Begegnung mit Sarah Wagenknecht. Wie geht's Ihnen, wenn Sie darüber nachdenken, was da eigentlich passiert? Sarah Wagenknecht, die sich immer als Antifaschistin inszeniert hat, die hier in der Sendung so häufig, der Verdacht wurde ja sehr früh geäußert, notfalls machen die es auch mit der AfD. Und das hat sie hier immer mit Abscheu und Empörung zurückgewiesen. Und ich habe das geglaubt. Mit Rechten ich nicht, weil das ist nicht meine DNA, das ist nicht meine Geschichte. Und plötzlich stehen Sie da vom BSW und könnte sein, dass das BSW dann das entscheidende Zünglein an der Waage wird, wenn es darum geht, dem ersten AfD-Ministerpräsidenten ins Amt zu helfen.
Das Wichtigste ist, dass das BSW anstrebt, ein Faktor in der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und Sie haben gemerkt, so denkt Sarah und so denkt Oskar, darf man auch nicht unterschätzen, dass wenn sie sich fernhalten von der AfD, also das mitmachen, was wir anderen alle sagen, dass dann eine Gleichgültigkeit ihnen gegenüber entsteht.
Es ist Opportunismus.
Und die wollen sie nicht. Ja, es ist blanker Opportunismus und der Wunsch, irgendwie ein Stück Macht zu erreichen.
Aber hätten Sie das für möglich gehalten?
Aber so, das finde ich jetzt, also diese Charakterstudien, das überzeugt mich in den seltensten Fällen, ehrlich gesagt. Das ist der Versuch gewesen, linken Populismus zu machen. Dem rechten Populismus einen linken Populismus entgegenzustellen. Und die Schnittmenge ist eben ganz schön groß.
Ja.
Namens Populismus. Und eine linke Sozialpolitik zu machen, aber eine rechte Ausländer-, Flüchtlings-, wie auch immer, Migrationspolitik zu machen. Und die
da war ja auch eine Lücke.
Möglicherweise, es war zumindest mal in einer Theorie, man kann einem starken Gefühl von der rechten Seite, muss man ein starkes Gefühl von der linken Seite entgegensetzen. Mhm. Also was populistisch ist, war das die, wie soll man sagen, logische Konsequenz, so eine Partei zu gründen. Und die Schnittmenge ist groß genug, dass sie zusammengehen können. Ich finde das gar nicht so überraschend, dass sie das machen. Die Schnittmenge ist ja da.
Sie hat im Tagesspiegel abgelehnt, links zu sein. Ich meine, früher war sie die kommunistische Plattform und hat mich damit genervt, was das Zeug hielt in der Partei. Jetzt sagt sie, das war eine Jugendsünde.
Ich habe ihr genau das habe ich hier vorgehalten und habe eine Menge Ärger dafür gekriegt und habe gemerkt, okay, da ist der wunde Punkt.
Ja, das ist der wunde Punkt.
Ja.
Und jetzt ist es eben so, dass sie nicht mehr links ist. Dann sagt sie bei der Illner, man weiß gar nicht mehr, was links und rechts ist. Also ich weiß das schon.
Also die Renten zu verdoppeln, den Mindestlohn zu verdoppeln, das wäre alles linke Politik.
Ja,
und das ist im Programm da drin. Das ist ja auch fair enough.
Herr Blome, lassen Sie uns doch mal in der Geschichte zurückgehen. Ich will das nicht gleichsetzen, aber die NSDAP hat da auch lauter so soziale Forderungen drin. Das ist für mich gar nicht neu. Das Entscheidende ist immer, wo die Ausgrenzung beginnt, wo dann die Prangerstellung beginnt, etc. Und das ist eben bei der AfD ganz deutlich. Und aber wenn ich das indirekt unterstütze, was Sie jetzt machen, und das ist kurz vor der direkten Unterstützung, das, sage ich Ihnen, ist natürlich eine Veränderung von Sarah, wie man sie ihr vielleicht nicht zugetraut hätte. Aber inzwischen wundert es mich nicht mehr so sonderlich, nachdem ich die Entwicklung des BSW in den letzten Jahren erlebt habe und gemerkt habe, wo sie wann, wie, welchen Stellenwert.
Aber man kann an vielen Stellen ja ganz unterschiedlicher Meinung sein. Ja? Aber ich habe Sarah Wagenknecht tatsächlich, und deswegen machen auch Gespräche mit ihr auch immer irgendwie Spaß, habe immer das Gefühl gehabt, da ist jemand mit Überzeugungen. Die muss man ja nicht teilen. Aber da ist jemand, der kämpft für eine Sache. Und da gibt es so eine Enttäuschung und so ein... Habe ich das falsch eingeschätzt?
Ich weiß nicht. Wie gesagt, das BSW hat mit der AfD mehr inhaltliche Schnittmenge als mit der CDU zum Beispiel oder mit den Grünen. Und darum könnte man
mir
ja sagen...
Mir geht es wirklich um Sie als Person, als Politikerin. Jemand, ja, der sich das immer verbeten
Sie,
hat...
Aber es ist offenkundig für Sie das kleinere
AfD,
Übel.
Ja,
also das war das Ergebnis eines Interviews, das ich mit ihr geführt habe. Es ist das kleinere Übel. Ja, okay, die AfD hat Dinge, die würde sie niemals unterschreiben und niemals mitmachen. Aber sie hilft dem Mann jetzt in den Sattel,
so,
weil es diese andere Schnittmenge gibt.
Ja.
Und offenkundig ist ja das, was Sie jetzt ganz nach vorne gehoben haben, Herr Gysi, eben nicht das Wichtigste. Es ist nicht das Wichtigste, dass diese Partei offenkundig rassistisch und fremdenfeindlich ist. Das ist weniger wichtig als die Schnittmenge, die sie glaubt zu haben mit der AfD, die sie vielleicht umsetzen möchte.
Okay.
Und das sagt natürlich eine Menge über den Charakter, ja.
Ich finde, wir haben uns lange genug darüber unterhalten.
Bitte? Ja, ja, genau. Ich wollte jetzt genau auch weitergehen. So, ich habe es am Anfang gesagt, der Jammer-Ossi ist zurück. Hätte ich nie gedacht, dass der Mann Comeback feiert. Der Jammer-Wessi auch, sitzt jetzt hier. Nikolaus Blohmann von Sabine Rennefahrzeug. Ich will nur einmal kurz sagen, zur Reinhard Bingener, Kollege von der FAZ, ne, der unter anderem Korrespondent auch für Sachsen-Anhalt ist. Kluger Mann, guter Autor.
Kundiger.
Kundig, ja. So, hat ein Meinungsstück geschrieben mit der Überschrift Wehe, wenn die Langmut des Westens endet. Und plötzlich war die Ost-West-Debatte wieder ganz hart da. Hat Sie das überrascht?
Nein, das überrascht mich nicht, weil es ist so, das ist eine völlig unterschiedliche Sicht. Ich kenne die Ostsicht und ich kenne die Westsicht. Darf man natürlich nicht unzulässig verallgemeinern. Aber im Kern, der Fehler, der bei der Einheit gemacht wurde, es tut mir leid, auch wenn es jetzt bald 36 Jahre her ist.
Ja, aber ist doch gut.
Mit dem haben wir heute noch zu tun. Was war der Fehler? Man hat die DDR reduziert auf Staatssicherheit, SED und Mauertote. Das gab es, das muss auch aufgearbeitet werden. Aber man hat sich für das Leben in der DDR nicht interessiert. Mhm. Und da man sich für das Leben in der DDR nicht interessiert hat, hat man übernommen das Sandmännchen, das Ampelmännchen und den grünen Apfel gefallen. Damit hast du den Ostdeutschen gesagt, was ihr geleistet habt, ist ein Sandmännchen, Ampelmännchen und grünen Apfel gefallen.
Nee.
Passen wir auf. Wir waren in der Gleichstellung der Geschlechter viel weiter. Wir hatten gute Kindereinrichtungen. Die Polikliniken waren effizient. Wir waren schon eine Behaltegesellschaft.
Ja?
Die anderen waren eine Wegwerfgesellschaft. Jetzt kommt der Punkt, da nichts davon übernommen wird. Jetzt allmählich entsteht das. Aber da nichts davon übernommen wurde, gab es für den Osten die Demütigung und für den Westen kein Vereinigungserlebnis, wovon sie wirklich was hatten. Wenn ich in Passau gelebt hätte, hätte ich nur gesagt, der Osten ist teuer, nörgelt rum und wählt komisch. Weil wenn ich plötzlich in vier Sachen erlebt hätte, dass dank des Ostens sich meine Lebensqualität erhöht hätte, wäre es ein anderes Erlebnis gewesen. Was glauben Sie, wie wir in der Volkskammer im Bund mit dem Bundestag über diese Fragen diskutiert haben? Aber wir waren chancenlos. Die Bundesregierung konnte nicht aufhören zu siegen und hat deshalb diese Maßstäbe überhaupt nicht akzeptiert.
Es war
keine Vereinigung. Verstehen Sie? Es war nur ein Beitritt. Und das hat den Osten gedemütigt. Letztlich hat man ihnen ja gesagt, ihr habt 40 Jahre lang überhaupt nichts geleistet. Und
Das stimmt nicht, Herr Gysi.
Man hat immer gesagt, ihr habt viel geleistet, aber wir nehmen davon nichts.
Nee, auch das nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ostdeutsche Gefühl, was sich jetzt zuletzt Bahn gebrochen hat, in diesen Wahlergebnissen auch, und das ja ganz klar auch adressiert wird und getriggert wird von der AfD, dass sich das in irgendeiner Form anders entwickelt hätte, wenn sie ein paar Polikliniken übernommen hätten oder etwas mehr als das Ampelmännchen.
Der entscheidende Punkt war doch, dass
die Wirtschaft so platt war, dass beim Beitritt oder bei der Vereinigung oder ganz egal, was das geworden wäre,
ja gut, aber
eine Massenarbeitslosigkeit und jede einzelne...
Die alte These, die Wirtschaft verplatt, die Kali-Gruppen funktionierten hervorragend. Die haben das ganze Kali nach Skandinavien und Indien verkauft. Das war in der DDR ein Devisenbringer und sie wurden dicht gemacht, weil die Kali und Salz AG in Kassel sie nicht wollte. Das ist das ostdeutsche Erlebnis. Und die haben gestreikt, die haben Hunger gestreikt.
In dem einen Fall, gibt es da andere Beispiele dieser Art?
Na klar, ich kann Ihnen zum Beispiel erzählen, wir hatten einen aus dem Betriebsrat einer Batteriefabrik in Berlin, Ost-Berlin, die funktionierte. Und der war bei uns Abgeordneter. Und dann erzählt, er hat eine große Batteriefabrik aus dem Westen. Der Treuhand erklärt, sie möchte gerne diese Fabrik kaufen. Na wunderbar, sie bekamen alle Unterlagen, dann kannten sie alle Kunden, wussten, welche Preise sie nehmen. Dann haben sie gesagt, sie sind doch nicht interessiert und haben den Kunden ihre Batterien zum halben Preis der Berliner Fabrik angeboten. Und als sie dann pleite waren, haben sie die Preise wieder erhöht.
Sie sind jetzt auf dem Level einer Verschwörungstheorie der AfD.
Nein, das hat überhaupt nichts mit Verschwörungstheorie. Das ist ein praktisches Beispiel. Kali ist nicht eine Verschwörungstheorie, sondern das hat stattgefunden. Das Problem ist, dass es natürlich Betriebe gab, die nicht zu retten waren. Aber es gab auch viele Unternehmen, die man hätte retten können, wenn man das gewollt hätte. Und man hat die Wirtschaft nicht als Bereicherung, sondern als Konkurrenz empfunden. Und das war wirklich schwer. Also viele Unternehmen haben sie so empfunden. Die Sula-Jagdwaffen waren weltberühmt. Plötzlich spielten sie keine Rolle mehr. Verstehen Sie, das müssen Sie alles aus der Sicht sehen. Die Leute waren ja anfangs richtig glücklich und froh. Und dann mussten sie Blumen kleben und Ähnliches, weil alle Jobs wegfielen. Mhm. Und das immer nur zu sagen, ja, weil das alles nicht zaugte. Das ist das, was Sie jahrelang gehört haben und was sie aufregt. Aber ich verstehe auch die Westdeutschen, weil die nicht wirklich etwas davon hatten. Wenn wir die Vereinigung anders organisiert hätten, wenn wir anders aufeinander zugegangen wären, wenn wir gesagt hätten, gucken wir uns doch mal an, vielleicht ist das ja vernünftig, vielleicht die Berufsausbildung mit der Abitur, vielleicht macht das sogar Sinn oder so, dass man, das wäre etwas anderes. Da hätten die Westdeutschen auch gesagt, guck mal, dank des Ostens hat sich jetzt das verbessert, das verbessert, das verbessert. Und das fehlt. Und so, deshalb haben wir immer noch keine innere Einheit. Und deshalb haben
ich glaube,
Jammer Wessis und Jammer Ossis.
Der Blick jetzt zurück, so verklärt, auch bei Ihnen, Herr Gysi, entschuldigen Sie. So wie Sie die DDR beschreiben, aus der Waffenfabrik Suhl, der Kalibergbau und den 1, 2, 3 Dingen, die vielleicht möglicherweise wettbewerbsgefähig gewesen sind oder waren, hätte die DDR ja ewig lange noch weiterleben können. Das hätte ja offenkundig richtig gut noch florieren können. Und Fakt ist, es hat eben nicht mehr floriert. Sie haben die Umwelt in einer Form ruiniert bei der Gelegenheit. Und das würde dann niemandem, einem einzelnen DDR-Bürger zuweisen. Niemals. Aber das System, ihr Regime, hat dieses Land zugrunde gerichtet und ehrlich gesagt auch gesellschaftspolitisch zugrunde gerichtet. Und
dass der Staatssozialismus daran gescheitert ist, müssen wir nicht sagen. Das habe ich gemerkt.
Gut, und jetzt
und welche
ist die Frage,
vielen Mängel es gab, weiß ich
aber
auch.
Aber auf was projizieren Sie jetzt die Enttäuschung?
Es gab auch Dinge, die man hätte übernehmen können, ja, um daraus eine Vereinigung zu machen.
Absolut.
Und das hat man nicht gemacht, mit Ausnahme
von Sachsen. Es ist nur die Frage, worauf Sie diese Enttäuschung projizieren.
Gerade bei den vielen jungen Leuten, die damals zum Teil
auch interessant. Das hätte ich auch nicht gedacht.
Geboren waren.
Das hätte ich nicht gedacht. Aber ich
die haben AfD gewählt.
Ja, ich habe
die haben die Geschichte dieses Bruches von ihren Eltern erzählt bekommen.
Ja, dass Großeltern und Eltern eine bestimmte Sicht übertragen. Das stimmt.
Ich will nur mal sagen, wozu das dann heute führt. Sie haben geschrieben, Herr Blume, wenn die AfD und ihre vielen Wähler die Ex-DDR zum wahren Deutschland verklären wollen, dann ist es Zeit, dass der zahlende Westen dagegen hält. Und weiter tatsächlich bricht sich in westdeutsch geprägten Milieus, egal ob sie in Ost oder West leben, vor den Septemberwahlen, gerade geschehen, eine Fassungslosigkeit Bahn, die hinter vorgehaltener Hand dröhnend ist. Zitat, wenn es so kommt, am besten Zaun drum und dann Kasachstan verkaufen. Mir scheint, weitgehend überparteilich reißt da gerade ein Geduldsfaden, jetzt wo es so gekommen ist. Das schreiben Sie und es reagiert darauf Tino Chrupalla. Haben Sie das mitgekriegt?
Klar.
Und nennen Sie dann auch namentlich, und zwar so, schauen Sie mal.
Auch Journalisten, ein Nikolaus Blome, NTV, RTL, der dann uns erzählt, ja, dann werden wir den Länderfinanzausgleich streichen, dann bekommt der Osten kein Geld mehr. Liebe Freunde, ist ja nicht süß, ich muss ein bisschen schmunzeln, das kennen wir doch alles. Jetzt wollen uns die Westwutbürger die Apfelsinen und Bananen wegnehmen, das sollen sie tun. Wir essen Äpfel und Birnen, die reichen uns.
Die ja, besten
Sie lachen. Sie lachen, Sie lachen. Ich fand jetzt überraschend, ich habe Tino Chrupalla danach noch getroffen. Also nicht danach direkt, aber bei einer anderen Gelegenheit, wenige Tage später bei uns im Studio.
Ich fand das Bild so originell mit den Bananen weg und dann essen wir halt Apfel und Birnen.
Und fand es überraschend, dass er den Ostdeutschen jetzt die Bananen wegnehmen wollte. Oder beziehungsweise sagte, die braucht ihr gar nicht. Ihr braucht gar keine Bananen.
Richtig.
Das hat, glaube ich, die DDR-Führung damals auch gesagt. Wir brauchen diesen Westquatsch gar nicht. Also Blume, aus welcher Geisteshaltung heraus kommt jetzt so ein Satz? Äpfel und Birnen sind uns genug. Was sagt das jetzt über
Ich will es jetzt, jetzt nicht Wort für Wort ernst nehmen. Ich würde auch ehrlich gesagt auch Ihren Teil.
Das hat er sich ja zu Recht gemacht.
Aber das, genau
das,
kann,
das war jetzt nicht Zufall.
Das unterstützt ihn doch. Das nutzt er doch. Genau für seine Art von Politik.
Aber ich würde gerne mal von Blume wissen,
Herr Giese. Müssen wir mal das Geld streichen.
Ich würde gerne mal von Blume wissen, ob man das wirklich ernst meint, Herr Blume. Meinen Sie das wirklich ernst, dem Osten das Geld zu streichen?
Also. Jetzt mal in Ruhe.
Ja, Zaun drum, Kasachstan. Ja,
das ist eine Kolportage natürlich. Und diese Witze haben Sie auch schon gehört. Jetzt machen wir es hier mal ehrlich.
Was habe ich gehört?
Solche Witze wie, da machen wir einen Zaun drum und verkaufen das Ganze. Nee, was soll der Mist?
Ich habe das nicht gehört.
Das haben
aber
Sie noch nie gehört?
Nein, aber ist auch völlig wurscht. Also kann ja sein, dass Sie das gehört haben.
Ich glaube, ganz grundsätzlich, an dem Punkt wollte ich eigentlich machen. Darum habe ich sogar danach, an der Woche danach, noch eine Kolumne geschrieben, weil ich genau das Gefühl hatte, das müsste man jetzt noch mal verbreitern. Weil sie offenkundig missverstanden worden ist. Es gibt doch klaren Befund, es gibt kein konsequenzloses Wählen. Also, wenn die Linkspartei in Berlin dran käme, würde kein Wohnungsbaukonzern mehr investieren, weil die Angst hätten, enteignet zu werden. Das wäre eine Konsequenz aus einem Wahlverhalten. Das sagt man ja nicht, die Linkspartei wird bestraft, beziehungsweise die Wähler der Linkspartei werden bestraft. Die wählen und können wählen und sollen wählen, was sie wollen. Aber manche Dinge haben halt Konsequenzen.
In dem Fall irgendwas zwischen 28 und 38 Milliarden, wenn du enteignest und Wohnungen zurückkaufst.
Die Idee, eine Wahlentscheidung, ein Regierungswechsel hat dann Konsequenzen, auch im Umfeld, ist doch nichts Neues. Gucken wir einmal in die EU, als Orban anfing, über die Grenzen zu gehen, dessen, was die EU gestattet, an Werten, an Rechtsprechung, an Demokratie, wurden dem die Gelder geblockt oder gestrichen. Das ist so einfach in Deutschland nicht, auch klar, aber die Idee ist doch dieselbe. Was machen wir denn, wenn eine AfD-Regierung, von der wir jetzt die ganze Zeit schon reden, anfängt, Dinge zu tun, die wir entweder aus so einer Wertevorstellung, eines Konsenses in der Bundesrepublik für jenseits halten.
Aber was heißt Konsens in dem Zusammenhang, Herr Blume? Ich habe ein Problem damit, Leuten zu sagen, okay, ihr wählt nicht so, wie wir das wollen, also und dann nehmen wir euch das Geld.
Nein, stopp.
Das habe ich nicht gesagt.
Und darum geht es nicht. Es geht darum, was wird aus der Regierung, die Sie gewählt haben? Was wird diese Regierung machen? Was denken wir oder was überlegen sich Westdeutsche, wenn sie auf eine AfD-Regierung, wenn eine AfD-Regierung tatsächlich hingeht, Ausländer, Ausreisepflichtige in ganz anderen Umständen zu kasernieren? Finden wir das dann noch okay, ja oder nein? Dann werden das möglicherweise Gerichte klären. Was wäre zum Beispiel, wenn eine AfD-Regierung sagt, wir nehmen an der innerdeutschen Verteilung von Flüchtlingen nicht mehr teil? Das steht in dem Wahlprogramm mehr oder minder deutlich. Dann würden Sie Bundesrecht brechen. Was wäre denn dann? Dann gäbe es doch Konsequenzen. Und darauf wollte ich hinaus. Konsequenzen geben, wenn sich diese gewählte Regierung entsprechend falsch verhält und über Grenzen hinweggeht, die wir in der Verfassung gezogen haben. Es gibt mehrere Verfassungsartikel, die sagen, was machen wir mit einem Bundesland, das hier über die Stränge schlägt. Und das können wir jetzt alles wegdiskutieren und sagen, da will einer den anderen das Geld streichen. Wir werden an den Punkt kommen, wo der Bund sich fragen muss und auch andere westdeutsche Länder, lassen wir das jetzt einfach so geschehen? Gucken wir da einfach zu und zahlen wir noch dafür? Genau die Debatte wird kommen und darauf wollte ich hinaus.
Kapitalismus, verstanden. Erst ans Geld denken. Dabei gibt es noch den Gerichtsweg. Man kann über das Verfassungsgericht bestimmte Dinge klären. Es gibt andere Schritte, wo man...
Sie sind doch Politiker,
Sie wollen einfach Geld streichen. Und Sie streichen ja nicht der Regierung das Geld, sondern der Bevölkerung das Geld. Das dürfen Sie dabei nicht vergessen. Und damit wird bestraft die Art, wie gewählt worden ist. Außerdem, Wohnungsbauer will niemand in Berlin enteignen. Die Wohnungsgesellschaften sind ja was anderes. Die sind ja nicht diejenigen, die Wohnungen bauen. Wir wollen nur die großen Wohnungsgesellschaften vergesellschaften. Das ist was anderes als enteignen nach Artikel 15 des Grundgesetzes.
Ich habe nur darauf hingewiesen, wie teuer das wird. Das erzählen Ihre Leute den Berlinern auch nicht.
Doch, muss man immer. Ich sage es immer, wir müssen dasselbe bezahlen, was bei Enteignung gezahlt werden müsste. Ja. Da gibt es eine gesicherte Rechtsprechung.
Mein Gefühl ist halt immer, bevor du für 38 Milliarden Wohnungen zurückkaufst, die es schon gibt, bau lieber für 38 Milliarden einfach neue, weitere, zusätzliche Wohnungen.
Ja, mit ganz teuren Mieten für Leute außerhalb von Berlin. Das ist das, was gegenwärtig in Berlin stattfindet. Das muss man sich konkret ansehen.
Ja, ich sehe das Thema. Sie haben ja da auch ein Thema. Ich will nur trotzdem sagen, ich habe das Gefühl, mit 35 Milliarden
kann man das auch. Und ich finde, nach unserem Grundgesetz hat jede und jeder Anspruch auf für ihn bezahlbares, angemessenes Wohnen. Und davon sind wir meilenweit entfernt.
Okay, nochmal zurück zu der Geschichte.
So, und jetzt sage ich eins.
Bitte, zurück zum bösen Kapitalismus.
Das Geld zu entziehen, ist ja nur absurd. Erst werden große Fehler bei der Herstellung der Einheit begangen. Jetzt drohen wir mit Geldentzug, weil die nicht so wählen, wie wir das wünschen. Also Leute, wo sind wir denn hier?
Ja, Moment, also, Herr Giesi, das ist eine sehr gute Frage.
Den Rechtsextremismus überwinden.
Das ist eine super Frage.
Das ist richtig. Und wir müssen den Rechtsextremismus überwinden. Und wir dürfen nicht Gesetze verletzen, wenn die Gesetze verletzen. Wenn die Gesetze verletzen, müssen wir über Gerichte, Verfassungsgericht etc. wiederherstellen. Wissen Sie, welches Gericht, wenn der wirklich Regierungschef wird, ich hoffe ja immer noch nicht, aber ich muss auch damit rechnen, wenn er wirklich Regierungschef wird, wissen Sie, welches das beschäftigste Gericht sein wird in Deutschland? Na? Das Landesverfassungsgericht von Sachsen-Anhalt.
Ja, okay, richtig.
Das
aber
kann
jetzt,
jede Woche tagen,
ich würde aber
glauben Sie es mir, weil da ständig diese Fragen sind.
Ja? Ich würde gerne noch zwei Punkte zumindest zur Ergänzung anbieten. Erstens, gegen diesen Länderfinanzausgleich wird bereits geklagt von Bayern, die nämlich jetzt die Kappe schon lange voll haben, dass sie die Hälfte der umgewälzten 20 Milliarden...
Schreiben Sie dann auch rein, dass Bayern jahrelang vom Länderfinanzausgleich gelebt hat?
Ja, aber wissen Sie was, Herr Giesi? Die haben aus dem Geld was gemacht.
Ja.
Es gibt andere Länder, auch ostdeutsche Länder, die kriegen den Länderfinanzausgleich schon deutlich länger, als ihn Bayern bekommen hat. Und die haben... Also mal mit Verlaub, noch nicht so rasend viel draus gemacht.
Aber auch schwieriges Argument.
Sie haben recht, die Ostdeutschen sind unfähig.
Nein, ich wollte gerade sagen,
das gilt für Bremen, für Saarland, für die allermeisten.
Warum sagen Sie dann den Osten? Warum sagen Sie nicht Bremen, Saarland?
Habe ich ja gerade gesagt.
Nee, aber ich will nur sagen, Bayern hat doch unglaublich, gerade Bayern, unglaublich profitiert von sehr vielen Ostdeutschen, die nach der Wende nach Bayern sind und dort ihre Arbeitskraft eingebracht haben. Und mit dabei geholfen haben, den Wohlstand von Bayern zu mehren. Und Sie haben recht, Bayern hat wirklich was daraus gemacht.
Also Handwerker
und es ist großartig, was denen gelungen ist. Großen Respekt. Aber da haben auch Ostdeutsche daran mitgewirkt.
Ja, natürlich. Die das bestreitet die ja niemand.
Und zwar sehr viele.
Ich wollte
nicht drei Verhuschte, sondern relevant.
Ich habe wirklich einen Punkt getroffen. Aber ich wollte nur sagen, die Debatte um den Länderfinanzausgleich läuft bereits vor Gericht.
Ja.
Erstens. Und zweitens. Die wunderbare Regierung von der wird, nein, nicht wunderbar. Die Regierung der AfD, wenn sie ins Amt kommt, hatte sich ebenfalls ins Programm geschrieben, ausweislich ihres Chefdenkers, Herrn Tilschneider, dass sie auf andere Gelder vom Bund verzichten möchte. Sie möchte aus dem 100 Milliarden Schuldentopf für die Länder- und Infrastrukturprojekte das Geld, was Sachsen-Anhalt zustehen würde, 2,5 Milliarden Euro, nicht nehmen. Das heißt, die Debatte, wer nimmt hier welches Geld und wer, was will das ostdeutsche Bundesland Sachsen-Anhalt unter einer AfD-Regierung vom Bund dann gar nicht mehr haben, weil das euer dreckiges Geld, das Geld der Schande, so nennen die das, das wollen wir gar nicht. Die Debatte wird kommen. Da können wir uns jetzt noch einen Tag lang drüber aufregen, aber sie wird kommen.
Wir regen uns gar nicht auf. Ich frage mich nur in der Konsequenz. Also wenn Markus Söder dieses Spiel zu Ende spielt, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt dieses Spiel zu Ende spielt, irgendwann sind wir an dem Punkt, wo uns der gesamte Laden um die Ohren fliegt.
Man muss sehen, das ganze Parteiensystem, wie wir es mal hatten, löst sich irgendwie auf. Das treibt mich auch mit Sorgen.
Das Land. Ich meine das ganze Land.
Ich glaube, wir kommen
und
an einen Punkt.
Und die Struktur, die wir hatten, verstehen Sie? Da stehen jetzt große Fragezeichen. Und ich verstehe nicht, warum sich Leute, die können ja sich sonst streiten, so viel sie wollen, die aber das nicht wollen, nicht in der Lage sind, sich zu organisieren.
Ja,
aber wenn die AfD da macht, was sie in ihr Programm geschrieben hat, kriegen wir, glaube ich, über kurz oder lang verfassungsrechtliche Debatten über den inneren Umgang in diesem Land. Das ist ja in der Verfassung kodifiziert, wie gesagt, von Artikel 35 bis Artikel 91.
Ja, Sie.
Die sind allerdings noch nie angewandt worden. Das wird, wenn Sie wollen, auf eine Art hochspannend, also mindestens mal für juristische Fachseminare, aber eben auch eminent politisch werden, wenn ein Bundesland von einer Partei womöglich dann allein regiert wird, die so ganz anders will. Und das heißt ja immer, diese Leute wollen eine andere Republik. Möglicherweise ist es so. Und jetzt machen sie zunächst einmal ein anderes Land in einer Republik, die aber die gleiche bleiben möchte. Was machen wir denn dann? Also vielleicht fangen wir mal an, diese Leute ernst zu nehmen.
Aber wisst ihr, was interessant ist? Die Linke hat Thüringen reagiert. Es gab keine solchen Reaktionen wie jetzt bei der Gefahr, dass die AfD regieren könnte. Deshalb lege ich Wert darauf, dieser Versuch der Gleichstellung, der ist gescheitert. Auch bei Umfragen liegt doch die Linke jetzt in Berlin.
Okay, jetzt nochmal ganz schnell Wahlwerbung für die Linkspartei. Ist völlig in Ordnung.
Ich würde was ganz anderes sagen. Niemand regt sich darüber so auf, wie über die Gefahr, dass die AfD stärkste Partei werden kann. Und das ist mir schon wichtig, weil das ein Erkenntnisgewinn ist. Verstehen Sie? Die eine Gefahr ist wirklich groß, die andere ist gar keine Gefahr. Und was mich wirklich aufregt, ich sage es noch einmal, auch die Vertreterin von Kunst und Kultur, von Wissenschaft und Forschung, von Medien, auch Gewerkschaften, Kirchen, Unternehmerverbände und Politik. Wir müssen uns Gedanken machen, welche künftige Struktur wir eigentlich haben wollen für unsere Gesellschaft. Ob wir das abdriften lassen wollen, ob wir Trump und AfD sozusagen alleine entscheiden lassen, was aus uns wird, oder ob wir etwas dagegen stellen. Und dazu gehört, der Rechtsstaat und Demokratie nicht einfach so zu belassen, wie sie sind. Wir müssen sie attraktiver machen. Wir müssen über Volksentscheide nachdenken, über vieles andere. Wenn wir das nicht machen, wenn wir da nichts leisten, dann werden... Na, ich nicht mehr. Ich bin ja schon 78, aber die Generation danach, die wird dafür die Strafe bezahlen.
Ich bin da an dem Punkt, und vielleicht können wir uns auf den wenigstens einigen, Fan von Bodo Ramelow,
ja,
der in Thüringen mit dem AfD-Landrat in Sonneberg ein von Schließung bedrohtes Krankenhaus gerettet hat, gemeinsam, und sagt, was soll ich denn machen? Ich muss mich mit dem ins Benehmen setzen. Und sie haben es einfach gemeinsam gemacht. Und Bodo Ramelow sagt in der ihm sehr eigenen und unnachahmlichen Art, er bleibt weiterhin ein AfD-Mann und ich bleibe weiterhin ein Vertreter der Linkspartei. Aber wir haben das Krankenhaus gerettet. Und diese Art von Pragmatismus, die fand ich gut. Weil das ist so etwas, das dann abschichtet mit diesem harten Kulturkampf.
Wie
auch immer. Aber ich will nur sagen, auch zwischen Linkspartei und AfD geht da gelegentlich was. Und vielleicht gar nicht so sehr zum Schaden des Landes. Danke ganz herzlich. Wir sollten das bei Gelegenheit fortsetzen. Ein bisschen besser verstanden.
Gutes Ding reicht.
Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.